Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 23. April 2024. Es ist Dienstag und am Mikrofon beide in Zürich. Cami Lotte, hoi Cami.
Hoi Dominik.
Und ich bin der Dominik Feusi, genau. Wir starten mit Beat Jans wieder. Schon gestern haben wir über Beat Jans reden, heute wieder. Er hat ein Interview gegeben und dort hat er gesagt, ja, also seine Töchter, er wohnt in Glei-Basel, ich hoffe, du das richtig aussprechen, seine Töchter kennen Drogendealer im Quartier. Das ist doch eine wichtige Information, wo wir schon lange darauf gewartet haben.
Ja, es war auf jeden Fall eine gute Headline gewesen, dass man auf das Interview draufklickt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber doch ein bisschen schockierend. Ich musste nachschauen. Anscheinend ist es so, dass der Beat Jans im schweizweit einem der problematischsten Quartiere wohnt. Er sagt aber, er hätte keine Angst in diesem Quartier. Er kenne dadurch Probleme der Bevölkerung besser. Er sehe die Probleme im Alltag. Und das hat auch seine Politik beeinflusst. Das war zum Beispiel der Grund gewesen, wieso er das 24-Stunden-Verfahren eingeführt hat oder am Einführen ist. Aber eben, trotzdem sagt er, seine Töchter kennen Drogendealer im Quartier.
Also ich finde grundsätzlich gut, dass er das eingeführt hat und dass er anschaut und so. Ich finde dort die Instrumentalisierung der Töchter ein bisschen problematisch. Und Klein-Basel ist auch, nicht nur gemäss der subjektiven Erfahrung von den paar Mal, wo ich da war, auch gemäss dem baselstädtischen Regierungsrat wirklich ein Problem, eine Problemzone, und zwar wegen der Zuwanderung, wo der Beat Jans zuständig ist. Das muss man schon einmal noch erwähnen. Und er sagt jetzt da, ja, er mircht das. Mit den Töchtern habe ich das Problem, weil ich glaube, als Mann, zumindest im Alter von Beat Jans oder auch von mir, bin ein bisschen jünger, aber nicht viel, als der Beat Jans, als Mann sehe ich das einfach ein bisschen anders. Ich bin sicher, seine Töchter laufen nicht völlig angstfrei jetzt nach dem 2 durch Klein-Basel. Das kannst du, glaube ich, Sepp Rütsch erzählen.
Ja, ich habe das auch ein bisschen schwierig gefunden, so ein bisschen die Tochtergeschichte. Er sagt, sie haben in der Schule den Umgang gelernt, eben, sie kennen die Drogen, aber man hat in der Schule das angesprochen, wie man mit dem umgeht.
In der baselstädtischen linksgrünen Schule.
Ja, das habe ich schon recht speziell gefunden. Gleichzeitig muss ich sagen, es ist auch leicht problematisch, dass sie die kennen. Das heisst, sie sind seit mehreren Jahren dort, immer noch dort. Man hat nichts dagegen unternommen. Wieso würde man ja erwarten, dass da regelmäßig einfach neue kommen und das unbekannte Gesichter sind, die man einfach austauscht, weil sie immer einen wieder verhaftet. Aber nein, dort sind sie relativ konstant.
Ja, aber Tatsache ist, in Klein-Basel passiert viel Kriminalität, sehr viel Kriminalität. Und ja, darum kann man nicht einfach sagen, ja, es ist ganz ein normales Quartier, wo man nicht Angst muss haben. Sondern es ist so, dass es ein Problemquartier ist, aus verschiedensten Gründen für Basel. Und Basel eigentlich nichts dagegen macht. Und dort, auch da in dem Interview kommt dann nicht vor, oder, dass der Beat Jans etwas machen würde, dass weniger Asylbewerber kommen. Und ich meine, das ist, ich glaube, 24-Stunden-Verfahren ist ja gut. Die entscheidende Frage ist, wie viele kommen. Und seine Zahlen, er hat das im 100-Tage-Rapport, weißt du, so drei Szenarien vorgelegt, wie viele das könnte kommen. Und die gehen alle von sehr hohen, von weiterhin sehr hohen Zahlen aus. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht seine Töchter, die den Drogendealer kennen oder nicht kennen. Oder so. Und es ist der Toni Thoma. Da machen wir jetzt einen Sprung machen auf ein völlig anderes Niveau. Aber er ist immerhin Gemeindepräsident von Andeville, St. Gallen. Er sagt, man kann mit der Menge der Asylbewerber nicht mehr umgehen. Und das müsste eigentlich der Beat Jans zur Kenntnis nehmen. Dass es Gemeinden gibt in diesem Land, die es nicht mehr schaffen. Und seine Zahlen gehen weiterhin von einem Zustrom aus, so von rund 30'000, vielleicht sogar noch mehr. Das grösste Szenario ist deutlich höher als 30'000. Ich weiss jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich glaube 38'000 oder so, wir werden es sehen. Die Zahlen sind weiterhin höher. Und das bedeutet ja, die kommen ja zusätzlich zu denen, die der Toni Thoma in Andeville schon hat. Und da dazu möchte ich ein bisschen mehr hören vom Justizminister.
Ja, wie du sagst, ja, die 24-Stunden-Verfahren, das ist wichtig, oder? Ich glaube, man muss schnelle Entscheidungen fällen, aber es ist eben nicht das Problem lösen, weil er geht einfach davon aus, die kommen, die sind dann da und dann müssen wir anfangen zu schauen, oder? Und nicht, wie schauen wir überhaupt, dass die gar nicht reinkommen. Jetzt sind wir beim Thema von gestern. Grenzkontrolle, wo man sagt, kann man nicht einführen, sei nicht möglich. Deutschland, haben wir gesehen, ist das anscheinend möglich. Da müsst ihr von Anfang an eigentlich schon beim Problem ansetzen und sagen, wir müssen bei diesen Grenzen kontrollieren. Da muss ich erst gar nicht die 24-Stunden-Verfahren anstreben und vielleicht ist dann in Klein-Basel wieder sicherer.
Und dann kann man wieder besser schlafen in Kleinbasel, vielleicht auch in Andwil beim Toni Thoma. Grüße gehen auf Kleinbasel und auf Andwil. Wenn ihr von dort sind, schreibt das unten in den Kommentaren rein, wie ihr die Situation seht. Dann könnt ihr wieder einmal besser schlafen, wenn der Beat Jans vielleicht wieder etwas macht. Und damit ihr könnt besser schlafen könnt, müsst ihr in eine von 12 Filialen von Schlafwohl.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, was man auch machen kann, das zeigt die britische Regierung. Sie hat endlich noch im zweiten Anlauf und nach langem Hin und Her mit dem House of Lords, wo da die übliche Obstruktion gemacht hat, ein Gesetz durchgebracht, das soll ermöglichen, dass Großbritannien Migranten, die illegal kommen, nach Ruanda abschieben kann. Und sie müssen dann dort ein Asylverfahren durchmachen. Und das ist eines der 5 grossen Versprechen von Rishi Sunak, vom britischen Premier, der gerne irgendwann in diesem Jahr wieder gewählt werden möchte und der genau weiss, wenn er nicht endlich liefert, dann ist es fertig mit Premierminister an der Spitze vom Vereinigten Königreich. Jetzt ist das Gesetz durch. Man rechnet damit, dass es bald zu den ersten Flügen kommt. Der letzte Versuch ist ja in letzter Sekunde auf dem Flughafen mit einer einstweiligen Verfügung, wie das so wunderbar heisst, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt worden. Ja, was meinst du, klappt das mal?
Ich hoffe sehr, sehr stark, dass es klappt. Oder? Es ist ja mal die Tatsache, dass man sagt, Ruanda ist ein sicherer Drittstaat. Oder?
Das schreibt man so ins Gesetz, damit es nicht das Gericht kann beurteilen kann. Das ist ja lustig,
das
oder?
Das finde ich lustig, aber man tut das wirklich festhalten, es ist ein sicherer Drittstaat. Und damit sollen eben auch die Einsprüche gegen Abschiebungen von britischen Gerichten verhindert werden, muss auch sagen, es ist ein Vorteil, dass du dann die Überfahrt über den Ärmelkanal, dass die Leute davon abgehalten werden, wo es sehr eine gefährliche Überfahrt ist. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass die das durchsetzen können, weil ich glaube, das ist wie so ein Dominostein, der eine Welle wird auslösen in ganz Europa. Wenn sie können beweisen, dass es funktioniert, werden wir die Diskussion auch viel intensiver in der Schweiz haben. Und es wird nachträglich zu einer unglaublichen Asylreform führen, wenn man sagt, das ist die neue Strategie. Aus Sicht von Ruanda muss man auch sagen, Dankeschön, weil die kommen Geld dafür über. Das ist
viel Geld.
Viel Geld, haben ein gutes Interesse daran, muss ich sagen, sehr schlau gemacht von Ruanda. Also ich glaube, das könnte eine grosse Welle schlagen.
Es gibt ja auch noch andere Länder, also in Italien gibt es die Debatte, ich war gerade in Italien, das kannst du in den Zeitungen dort lesen. Es gibt die Debatten in Dänemark, ich bin sicher, dass, das glaube ich auch, also wenn Großbritannien da mit dem Erfolg hat, dann werden andere Länder da hinein gehen. Es gibt natürlich weiterhin das Risiko vom Europäischen Gerichtshof, auch von den britischen Gerichten. Das höchste Gericht in Großbritannien ist das letzte Mal auch sehr kritisch gewesen, wird es das mal wieder sein? Das ist alles noch unsicher. Ich glaube, aber wenn das insbesondere vom EGMR in Straßburg wieder ausbremst wird, gerade auch nach dem Klimaurteil gegen die Schweiz, dann hat man glaube ich, irgendwann einmal im Vereinigten Königreich die Nase voll von diesen Richtern.
Ich glaube dann nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern ich glaube dann wäre das ein zweites extrem politisches Urteil, wo man wirklich sagt, man geht mal Lösungen an in der ganzen Asyldebatte, wo ja die europäische Politik dominiert, also auch in der EU, dass man dann wirklich sagt, das Gericht verhindert aktiv Lösungen und es wird auch dort sicher eine Welle schlagen. Ich hatte einen zweiten Gedanken, oder, wenn man über den Ärmelkanal nachdenkt. Auch in Frankreich. Das wird heissen, dass zuerst mal Marine Le Pen sagt, Dankeschön, weil jetzt müssen wir handeln.
Genau.
Oder jetzt müssen wir handeln. Was ist die Folge? Dass dann die Leute nicht mehr auf Großbritannien über den Ärmelkanal gehen, sondern in Frankreich blöd gesagt, stecken bleiben und sie werden auch müssen reagieren. Und es werden ganz viele Länder müssen reagieren auf das oben.
Ja, und Zustände in Calais, also das hat man vor ein paar Jahren, ist das viele,
der Dschungel von Calais, hat man ja gesagt.
Genau, aber das ist, soviel ich weiss, ist das nicht gelöst. Es wird einfach nicht mehr so berichtet darüber, oder? Und es ist ja immer, je stärker die Abschirmung von Großbritannien ist, desto schlimmer sind Zustände auf französischer Seite. Und das dürfte man wahrscheinlich schon bald mal mitbekommen, oder?
Das darf man bald mal mitbekommen und Frankreich hat überhaupt kein Interesse, dass man das mitbekommt. Man hat nämlich die Olympischen Spiele im Sommer.
Oh ja.
Frankreich wird erstrahlen, es wird glänzen, man probiert alles. Und das Letzte, was man jetzt brauchen kann, ist wirklich so eine Migrationswelle, wo es wirklich zu diesen Zeltstädten kommt, wo dann die ganze Welt sieht. Das wird man nicht wollen. Darum der Druck ist für Frankreich da extrem gross, wenn es eben zu dem Rückstau kommt.
Meinst du, dass sogar die französische Regierung irgendwie in diesem Bereich dann in der Asylpolitik, die Migrationspolitik ein bisschen eine schärfere Gangart an den Tag setzen wird? Macht das ein Macron? Ist das denkbar?
Absolut. Sie haben schon in der letzten Zeit, auch im Asylbereich, im Migrationsbereich, haben sie angezogen, nicht ganz freiwillig. Also man hat da wirklich von der konservativen Seite Druck gehabt. Man hat dann eingelenkt im Parlament. Was aber nachher passiert ist, man hat dann insgeheim bei der Partei von Macron gehofft, ja, dass das Gericht dann wieder stoppt. Man hat im Parlament ja gesagt, aber bis jetzt noch nicht, aber okay. Man weiss, dass man darauf eigentlich hofft, dass man dann kann sagen, ja, wir haben es probiert, es ist nicht gegangen, aber jetzt steigt der Druck.
Wir wechseln das Thema. Ein Hin und Her geht seit etwa einem halben Jahr, insbesondere seit dem 7. Oktober, gibt es ein Hin und Her über die Gelder für die UNRWA. Das ist das Hilfswerk, das Spezielle, das nur für die palästinensischen Flüchtlinge von 1948 und alle ihre Nachkommen, so muss man sagen, eingerichtet worden ist. Das ist erwiesenermaßen, das sage ich jetzt ganz bewusst so, erwiesenermaßen völlig unterwandert von Terrorpersonen, von Leuten, die im Terror aktiv sind, von der Hamas auch selber, UNRWA-Schulen, die dienen im Keller als Ort, wo Raketen gelagert werden und als Ort, wo Raketen abgeschossen werden. Der Hauptsitz von der UNRWA ist unten dran ebenfalls unter Keller gewesen und so weiter. Jetzt ist aber eine Studie, ein Bericht, ein sogenannter unabhängiger Bericht rausgekommen, wo sagt, ja, das sei alles nicht so schlimm und wir können da wieder Geld zahlen an diese Organisation.
Genau, der Bericht, auf den hat man lang gewartet und man hat einen Untersuchungsausschuss gehabt, der ist geleitet worden von der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna und sie hat eben in dem Bericht ist sie dann zum Schluss gekommen, dass die UNRWA tatsächlich bei ihren Aktivitäten teilweise die nötige Neutralität vermissen lässt.
Oho, immerhin.
Also es ist so richtig, so formulieren Beamte für mich. Sehr neutral Sachen, aber
Politiker,
ja,
genau.
Politiker. Und da muss man sagen, ja gut, es geht im Endeffekt um Geld, aber man müsse sehen, dass die UNRWA in einem einmalig schwierigen Kontext agiere. Und das müssen wir natürlich berücksichtigen. Die Tatsache ist, 16 Länder haben Zahlungen sistiert nach diesen Vorwürfen, die man hatte beim 7. Oktober. Und jetzt in der Schweiz ist es so. Der Entscheid, ob die Gelder wieder freigegeben werden, der muss durch beide außenpolitischen Kommissionen. Und so wie man rausliest, ist bei den bürgerlichen Politikern nicht der Anreiz da, auch trotz dem Untersuchungsbericht die Gelder freizugeben.
Da sind wir gespannt drauf. Ich habe wirklich den Eindruck, der Bericht, ich muss sagen, ich habe ihn nicht ganz gelesen, oder? Aber ich habe angefangen zu lesen und die Sprache, du hast es angetönt. Das ist die Art von Bericht, wo man macht, wenn man etwas reinwäscht. Es ist ein Persilschein, wo man da ausstellt. Man tut dann eben in so Nebensätze, du hast es zitiert, tut man sagen, wie schwierig die Situation dort ist und so weiter. Aber die Frage ist ja eine andere. Hat der Philipp Lazzarini, das ist der jetzige Chef, ein Schweizer von der UNRWA, hat er alles unternommen, was in seiner Macht steht, damit die Unterwanderung fertig ist, nie mehr vorkommt, die entsprechenden Leute hat er sie in die Wüste geschickt und so weiter. Und da glaube ich einfach, da gibt es genug Evidenz aus zugegebenermassen israelischen Quellen, aber rein einfach Fakten, die gesammelt worden sind, was Mitarbeiter von RWA in den sozialen Medien zum Beispiel machen. Oder die anderen Sachen, die ich erwähnt habe, die UNRWA hat selber zugegeben, dass Raketen unter ihren Schulen gelagert werden und so weiter. Dass Terrorausbildungen stattfinden, die Sommerlager, wo sie mithilft organisieren oder die Infrastruktur zur Verfügung stellt und so weiter. Das gibt sie alles selber zu. Da muss man einfach sagen, nein, Philipp Lazzarini, leider nicht up to the job. Also, da hast du nicht das gemacht, was wir von dir erwartet. Und da muss man schon sagen, dann sollte man nicht jetzt einfach wegen einem Bericht plötzlich wieder weich werden und Geld zahlen, oder?
Er hat einfach das gemacht, was Beamte machen, oder? Man hat einen unabhängigen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben, wo jetzt in sehr schwungvollen Worten eigentlich gesagt wird, ja, dass die Situation schwierig ist. Und es ist nicht immer alles richtig gelaufen, aber eigentlich, wie die Situation so schwierig ist, ist es gar nicht so schlimm. Das hat man jetzt festgestellt. Er ist anscheinend jetzt auf Tour und geht bei mehreren Ländern sich Vorstellung.
Klinkenputzen?
Ja, Klinkenputzen.
Bitte, bitte, geben wir Geld.
Genau, geben bitte die Gelder wieder frei. Anscheinend haben gewisse Länder jetzt auch schon wieder zugestimmt. Bei der Schweiz bin ich wirklich gespannt, jetzt sicher, wenn die Sitzungen sind in den außenpolitischen Kommissionen, wie das wird rauskommen. Bis jetzt tönt es, als würden wir wirklich streng bleiben und Nein sagen von der bürgerlichen Seite aus. Gleichzeitig haben wir die SP, die das ganz anders sieht.
Oh ja.
Und zwar haben wir herausgefunden, die haben jetzt eine Petition lanciert mit dem Namen Gaza-Appell. Meier und Wermuth haben das wollen und jetzt sagen sie, ja, wir müssen die Hilfsgelder bitte wieder freigeben. Man sieht also, links und rechts ist da gespalten.
Ja, es ist klar, oder? Es ist halt auf der linken Seite immer noch so, dass man in der Hamas nicht nur einfach eine Terrororganisation sieht. Man kann dort nicht genau anschauen und erkennen, was böse ist und was gut ist, sondern man muss halt immer noch so eine romantische Ader, die sagt, ja, das ist eine Befreiungsorganisation von Kolonialismus. Das ist so ein der letzte woke Rest. Ja, wobei, letzte Rest. Immerhin sind wir Co-Präsidenten, die das machen und die so argumentieren. Und es ist auch klar, je länger der Krieg dort geht, desto, das ist so richtig, so, er ist schon auch ein bisschen hat mit der pubertären Seite zu tun von der SP. Oder denn, es verschwindet langsam die Erinnerung an den 7. Oktober und dass immer noch sehr viele, ich glaube 140 Personen in Geiselhaft sind unter schlimmsten Zuständen, das ist alles so ein bisschen weg und es prasselt auf einem halt die schlimme Bilder von dem Krieg ein und dann ist die Emotion, die einfach auf die andere Seite zieht. Und es kann doch nicht sein, wir müssen da wieder zahlen. Ich finde schon, man muss humanitär etwas unternehmen. Aber noch schlimmer ist, wenn mit Hilfe dieser humanitären Hilfe letztlich der Terror finanziert wird. Oder?
Das ist ja genau das Risiko, oder, das man hat und wo auch diverse bürgerliche Parlamentarier immer wieder angesprochen haben, dass man mit diesen Hilfsgeldern im Endeffekt den Terror mitfinanziert. Sei es dadurch, dass man Hilfsgüter liefert, die dann an wiederverkauft werden. Oder? Mit dem Wiederverkauf tut man dann das Geld reinholen für den Krieg. Mhm. Und man hat kein Werkzeug dagegen. Und darum muss man sagen, konsequent müssen wir eigentlich auch nichts mehr zahlen, weil es wird das Geld missbraucht werden.
Mhm. Und es ist, die Beweislast ist erdrückend. Und zwar, weißt du, seit 10 Jahren, es gibt auch noch die ganze Frage von den NGOs und so, ich habe selber schon x-mal darüber geschrieben. Es ist einfach, es gibt die rein symbolischen Fragen. Man kann zum Beispiel auch, man kann auch Memory hören, das ist das Middle East Media Research Institute, das tut Fernsehstationen aus dieser Region auf Englisch übersetzen und dann kannst du zuhören, was die so im Fernsehen über Juden und Jüdinnen sagen, was die so über den Westen sagen, was die so über Frauen sagen, was die so, wie sie ihre Märtyrer preisen und so weiter. Also dann siehst du, wie der Antisemitismus in der Region tief verankert ist und ich muss einfach sagen, natürlich ist es dann schwierig, in diesem Umfeld Hilfsarbeit zu leisten, aber du musst klare Kante zeigen als Westen. Du kannst nicht so tun und sagen, ja gut, sie sind halt auch noch ein bisschen Antisemiten, das ist ja schon noch schlimm, aber wir müssen ja trotzdem helfen, oder? Nein, wir müssen nicht unbedingt helfen, wir müssen das an Bedingungen knüpfen. Ich will mehr erfahren, eigentlich, wie das möglich wäre. Und auch in dieser Kriegssituation ist es ganz wichtig, dass auch Israel das leistet und für die von Hamas befreite Gebiet genug, würde ich wirklich, probieren, irgendwie die Lastwagen reinzubringen, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, wie du sagst, weil es immer noch Zellen gibt, die dann das kapert und wiederverkauft. Es ist ganz schwierig, auch für Israel das richtig zu machen. Aber wir haben jetzt die Chance, um das ohne...
Ich glaube, ein wichtiger Schritt, wo man gerade sagt, wenn man die außenpolitische Kommission hat, man hat all die Fragen, man könnte wirklich mal eine Anhörung machen, man müsste die unbedingt öffentlich machen, wo man genau diese Fragen debattiert, wo man die Leute vorladet und sagt, wir gehen dieser Sache auf den Grund. Das wäre absolut ein wichtiger Entscheid, auch für die Öffentlichkeit, dass man sagt, als Schweiz möchte man dieser Sache auf den Grund gehen. Ich appelliere das. Vielleicht findet man ja in dieser außenpolitischen Kommission den Mut, so etwas zu machen.
Öffentlich wäre sowieso gut. Es ist sowieso eine gute angelsächsische Tradition, dass man die Hearings, wie es dort heisst, dass die übertragen werden auf YouTube. Es ist viel mehr, dann auch, man wird als Bürger involviert. Das würde zu unserer Demokratie eigentlich passen. Hinterzimmerpolitik passt nicht zu unserer Demokratie. Jetzt müssen wir nochmal weiter ins Ausland, noch ein bisschen weiter weg, gehen wir auf Argentinien. Und ihr wisst ja alle, dass wir wirklich eigentlich Fans sind vom Javier Milei. Und er hat verkündet, ein Haushaltsüberschuss zum ersten Mal seit 15 Jahren, schreibt Argentinien, ein Haushaltsüberschuss. Wie ist das möglich gewesen, Gami?
Ja, es ist möglich. Man hat tausende Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen, man hat Subventionen gestrichen, auch Sozialprogramme. Und dadurch hat man einen Überschuss können realisieren. Der Vorwurf, logischerweise, der gerade gekommen ist von linker Seite, dass man die Leute in Armut stürzen würde. Gleichzeitig muss man sagen, die Inflation ist zurückgegangen.
Natürlich. Und das kommt wem zu gut?
Genau, der Bevölkerung.
Ja,
oder?
Natürlich.
Und da muss man wirklich sagen, Kettensäge, die lohnt sich.
Kettensäge lohnt sich. Das ist ja bekannt. Javier Milei ist im Wahlkampf, oder glaube ich schon vorher, etwa die mal auftreten mit einer Kettensäge und hat angedroht, eben, dass er den Staat und Bürokratie und er glaube Kleptokratie, hat er gesagt, werde er mit der Kettensäge bekämpfen. Und das hat er jetzt offensichtlich gemacht. Es ist klar, die ökonomische Krise ist damit noch nicht behoben. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, jawohl, ist klar, es funktioniert alles. Insbesondere auch, weil das Parlament sich immer noch für einschneidende Reformen, die Javier Milei unbedingt machen will, da ist immer noch ein sehr grosser Widerstand. Und so. Also, aber es ist eine gute Nachricht. Was sind die Schlussfolgerungen für die Schweiz eigentlich?
Ich bin überzeugt, wir müssen Karin Keller-Sutter jetzt so eine Kettensäge zuschicken.
Okay, aber eine richtige mit ganz richtige, viel PS.
Damit sie für das Budget nächstes Jahr ready ist und uns dann auch einen super Überschuss kann präsentieren kann, das ist anscheinend the way to go.
Die Frage ist jetzt, also beim Javier Milei wissen wir das, aber die Frage ist, kann Karin Keller-Sutter eine Kettensäge dann auch bedienen? Ich meine, sie muss sie ja dann anlassen. Ist nicht ganz so einfach. Ich habe das auch schon mal probiert. Ich gebe zu, also beim ersten Versuch habe ich sicher 12 Anläufe gebraucht, bis das Ding gelaufen ist. Ist ja nicht ganz einfach.
Es ist sicher nicht ganz einfach, aber vielleicht findet sich ja ein Beamter, der weiss, wie das geht, und er ihr das kann zeigen. Und dann bei der Medienkonferenz kann man die Kettensäge vorholen. Und als hätte man noch nie etwas anderes gemacht, präsentieren.
Also wir suchen den Sponsor für eine Kettensäge für Karin Keller-Sutter. Und es muss wirklich ein rechtes Teil sein. Es muss mit Benzin laufen, damit es genug PS hat. Nicht irgend so ein Elektro-Quatsch-Zeug da. Und dann fänden wir es wirklich gut. Nein, es ist wirklich so, ich glaube, jetzt müssen wir wieder seriös werden. Bei der Finanzpolitik kommst du nicht zum Ziel mit kleinen irgendwelchen Pflästerli-Sachen. Du musst an die grossen Sachen an. Und Karin Keller-Sutter hat es ja auch schon angetönt. Man muss die gebundenen Kosten, also die Budgetposten, die halt durch ein Gesetz irgendwo drin sind, irgendwelche Fonds und Kessel, die insbesondere Doris Leuthard im Verkehrsbereich und im Energiebereich und so gemacht hat und so weiter, die Kessel-Wirtschaft muss man eben auch angehen, weil kurzfristig kannst du nur ein bisschen basteln. Es braucht wirklich Kettensäge. Und sie soll das auch wirklich so sagen. Man muss ansetzen an den grossen Themen. Das ist bei uns auch der Sozialstaat. Oder wir geben wahnsinnig viel. Das ist einer der Bereiche, der am meisten steigt. Und wir geben es mit den Gießkannen aus. Das heisst, wir geben es aus an Leute, die es nicht brauchen. Und irgendwo durch ein Appell auch an das liberale Gewissen von der Karin Keller-Sutter. Der Staat, der liberale Staat, hilft. Der braucht es. Der muss auch stark sein. Er hilft aber gezielt, wirkungsvoll, zweckmäßig, wirtschaftlich. Steht alles im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz. Und das wieder ein bisschen umsetzen, das wäre gut.
Es wäre wunderbar, wenn sie das wieder umsetzen könnten. Ich glaube, jeder in diesem Land würde davon profitieren. Es würde so ganz viele Linke aufregen. Aber es geht der Schweiz einfach besser.
Es geht der Schweiz besser mit einer Kettensäge. Wir wünschen allen Finanzminister auf der ganzen Welt, es braucht ein Kettensägen-Massaker, um den berühmten, nicht so guten Film.
Aber guter Titel für die Aktion.
Titel. Also, wirklich, wir haben angefangen mit guten Titeln, wir hören auf mit guten Titeln. Karin Keller-Sutter mit der Kettensäge, das werden wir sehen in der Schweizer Illustrierten oder auf nebelspalter.ch. Das war es, Bern einfach vom 23. April, vom Dienstag von dieser Woche. Wir wünschen allen alles Gute in dieser Woche weiterhin. Gang Gas, es ist noch nicht Freitag. Genau. Gilt auch für uns, wir sind morgen nämlich wieder da, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit, und denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.